Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute sind bei uns sehr kleine Dinge ein großes Thema. Winzige Plastikpartikel zum Beispiel. Die lassen sich inzwischen fast überall finden. Aber genau zu ermitteln, was für Kunststoffe in einer Probe drin sind, das ist gar nicht so leicht. Außerdem geht es heute um winzige Spuren von Insekten-DNA. Die lassen sich sogar in Teebeuteln nachweisen. Und es geht um ein Bakterium, allerdings um ein ziemlich großes. Forschung aktuell, heute mit Michael Bördecker. Hallo. Bakterien kann man mit dem bloßen Auge nicht sehen. Eigentlich. Das war bisher zumindest die gängige Lehrmeinung. Stimmt aber gar nicht. Die Fachzeitschrift Science berichtet heute von einem Riesenbakterium namens Thio Margarita Magnifica, was zu Deutsch etwa herrliche Schwefelperle bedeutet. Für ein Bakterium ist es gigantisch. Die Entdeckung beweist, dass es im Reich der Bakterien vielfältiger zugeht als bisher angenommen. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Die meisten Bakterien sind winzig. Ein paar größere sind auch bekannt. Bislang lag der Rekord bei einem 3/4 Millimeter. Thio Margarita Magnifica fällt jedoch in eine ganz andere Klasse.
They have the same shape and the same size as a human eyelash.
Thio Margarita Magnifica Bakterien haben Form und Größe einer menschlichen Wimper. Sie sind im Durchschnitt 1 Zentimeter lang, können es aber auch auf 2 Zentimeter bringen. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie gigantisch sie sind, das ist, als ob wir einem Menschen begegnen würden, der so groß ist wie der Mount Everest.
2009 wurde das Bakterium in den karibischen Mangrovenwäldern Guadeloupes entdeckt, erzählt Jean-Marie Follon vom Lawrence Berkeley National Laboratory.
Das Wasser zwischen den Baumwurzeln ist ruhig und darin sammeln sich große Mengen an Blättern. Bei ihrer Zersetzung entstehen fluffige Sedimente voller Schwefelwasserstoff. Und dieser Schwefelwasserstoff ist die Lebensgrundlage von Thio Margarita Magnifica.
Zunächst erkannte noch niemand, was da eigentlich auf den verrottenden Blättern wuchs und aussah wie weiße Fäden. Es war viel größer als Bärtierchen, Fadenwürmer oder Fruchtfliegen. Ein Bakterium konnte es also nicht sein, denn werden die zu groß, bekommen sie Probleme mit der Energieversorgung. Das sollte sich als Irrtum erweisen. Und inzwischen wissen die Forscher auch, wie dieser Goliath unter den Bakterien überhaupt leben kann.
Instead of producing the energy on the cell envelope,
anders als andere Bakterien, die ihre Energie nur außen an der Zellhülle produzieren, erzeugt Thio Margarita Magnifica sie überall in ihrem Inneren, und zwar in einem Netzwerk von Membranen. Wir glauben, dass das ein Teil der Erklärung ist, warum es sich von einigen energetischen Beschränkungen befreit hat, die ansonsten für die Größe von Bakterien gelten sollten.
Das Genom von Magnifica ist 12 Millionen Basenpaare lang. Nicht ganz ungewöhnlich für ein Bakterium, aber schon im oberen Bereich.
Wirklich faszinierend daran ist, dass es in dieser gigantischen Zelle nicht nur eine Kopie des Genoms gibt, sondern Hunderttausende über die ganze Zelle verstreut. Das ist sinnvoll, denn wenn man ein riesiges Bakterium ist, dann muss man alle Gene, die man braucht, überall haben, damit man lokal reagieren kann.
Während die DNA bei Bakterien normalerweise frei in der Zelle schwimmt, steckt sie bei Thio Margarita Magnifica in Säckchen aus Membranen. Eine solche membranverpackte DNA galt bislang als Kennzeichen der eukaryotischen Zellen, also der Zellen, aus denen auch Pflanzen und Tiere bestehen. Bakterien sind Prokaryoten und haben sowas eigentlich nicht.
Wir wollen nicht sagen, dass wir hiermit das fehlende Bindeglied zwischen Prokaryoten und Eukaryoten vor uns haben. Wir konnten das Bakterium genau in den Stammbaum des Lebens einordnen und es steht nicht am Ursprung der eukaryotischen Zellen. Es ist aber eine einzigartige und faszinierende Mikrobe, mit der wir studieren können, wie sich Komplexität entwickelt. Und wie ein Bakterium vielleicht einige der Schritte neu erfindet, die wir für die Entwicklung der eukaryotischen Zelle für notwendig erachten.
Noch wissen die Forscher nicht viel darüber, wie dieser seltsame Organismus funktioniert. Er mache jedoch klar, wie sehr man bei der Erforschung der mikrobiellen Welt noch an der Oberfläche kratze. Und dass Bakterien immer als kleine, einfache Lebewesen betrachtet werden, diese Einschätzung habe Thio Margarita Magnifica jedenfalls für immer verändert.
Dagmar Röhrlich war das über das bisher größte bekannte Bakterium. Über Mikroplastik berichten wir hier in der Sendung oft, denn die winzigen Partikel werden zu einem immer größeren Umweltproblem. Mikroplastik ist inzwischen praktisch überall zu finden, in der Arktis genauso wie im Hochgebirge. Dass man es in Proben findet, das ist also bekannt. Wichtig zu wissen wäre eigentlich, wie viele Kunststoffteilchen sind wirklich in der Umwelt und um welche Plastiksorten geht es, woher stammen sie? Auf der Messe Analytica in München war in dieser Woche zu sehen, warum solche Untersuchungen so schwierig sind. Helmut Nordwig berichtet.
Mikro- und Nanoplastik können Forschende in der Umwelt überall finden, wo sie es suchen. Aber eine systematische Analyse ist bisher kaum möglich, etwa in Sedimenten von Gewässern, sagt Florian Mayer von der Firma PostNova Analytics in Landsberg am Lech.
Wenn man sich vorstellt, man hat einen Plastikpartikel in der Umwelt, zusammen mit Sedimentpartikeln eben vergesellschaftet, dann ist es eigentlich wie eine Reibe, die dafür sorgt, dass größere Partikel in immer kleinere Partikel sich umwandeln. Und dieser Prozess ist natürlich weit weg von standardisierter Herstellung. Das heißt, wir kämpfen mit einer Fragestellung, die am Ende unglaublich komplex wird, weil nicht nur die Matrix, in der wir analysieren, also Umweltproben zum Beispiel, schon sehr komplex per se ist, sondern auch die Nanoplastik selber nicht einheitlich sind.
Für eine Analyse müssen die winzigen Kunststoffteilchen aus dem Sediment herausgeholt und dann nach Sorten voneinander unterschieden werden. Das ist keine leichte Aufgabe. PostNova nutzt dazu die sogenannte Feldflussfraktionierung. Dabei strömen die Partikel durch eine Röhre, die sich zugleich dreht. Das wirkt wie eine Zentrifuge.
Es ist so, dass Partikel, die schwerer sind, eine höhere Dichte haben, länger im Trennkanal verweilen als Partikel, die leichter sind. Die kommen früher aus dem Trennkanal und so trennen wir auf Basis verschiedener Dichten. Und das führt dazu, dass wir dann später eine vereinfachte Detektion ermöglichen können, weil wir an sich schon in Anführungszeichen sortenreinere Plastikpartikel am Ende haben.
Sogar Teilchen, die nur 50 Nanometer groß sind, können so nach Sorten getrennt werden. Das ist ein Tausendstel der Dicke eines Haars. Solche Nanoplastikpartikel finden Forschende in großer Zahl in Umweltproben. Um dann die chemische Identität jedes einzelnen Teilchens zu bestimmen, fährt Barbara Scholz-Böttcher von der Universität Oldenburg das ganze Repertoire analytischer Methoden auf, unter anderem Massen-, Infrarot- und Raman-Spektroskopie in den jeweils neuesten Hightech-Varianten. Bei Sedimenten aus dem Meer ist ihr aufgefallen.
Wir finden dort auch einen beträchtlichen Anteil an Schiffslackbestandteilen, die einfach zeigen, dass gerade auch der Abrieb von Lack von Schiffsoberflächen, der zum Teil gewünscht ist, um Energie einzusparen, dass das eben tatsächlich eine wirklich große Rolle spielt und man eben neben typischen Verpackungskunststoffen als Mikroplastik in den Meeren auch Lackpartikel findet.
Die basieren ebenfalls auf Polymeren, also Kunststoffbestandteilen. Auch sonst ist längst nicht mehr nur Plastik aus Verpackungen zu finden. Das hat eine Analyse des Inhalts von Spinnennetzen gezeigt, die eine Mitarbeiterin von Barbara Scholz-Böttcher in Oldenburg gesammelt hat.
Bei den Spinnennetzen war sehr spannend, dass je nachdem, wie nah die Netze an stark befahrenen Straßen liegen, besonders viel Reifenabrieb zu finden ist. Aber sobald wir in ruhigere Gebiete kommen, ausgesprochen viel Polyethylen-Terephthalat, wo wir vermuten, vor allem aufgrund von Mikrofasern, die in die Umweltluft getragen werden, denn diese Spinnenweben, die hingen in 2 Meter Höhe in Bushaltestellen, sodass wir wirklich überrascht waren, wie viele Mikrofasern tatsächlich sich in der Luft befinden.
Die wir natürlich einatmen. Bis zu 10% des Gewichts eines Spinnennetzes machen die Kunststoffteilchen aus. Nicht nur in der Luft sind sie allgegenwärtig, sondern auch in allen Gewässern, in Boden und Sediment, im Schnee der Antarktis und sogar in menschlichen Exkrementen. Ob das der Umwelt oder der Gesundheit schadet, darüber wissen Forschende bisher jedoch kaum etwas. Um diese Frage zu beantworten, braucht es nicht zuletzt viel mehr und genauere Analysen der Plastikteilchen.
Helmut Nordwig von der Fachmesse Analytica über die Schwierigkeiten, Mikroplastik zu untersuchen. Wenn man sich einen Tee aufsetzt, dann sind da im Teebeutel nicht nur Pflanzen drin, sondern auch noch Spuren von Insekten, die früher mal auf und in den Teepflanzen gelebt haben. Bis zu 400 verschiedene Insektenarten ließen sich in nur einem einzigen Teebeutel nachweisen. Denn Erbgutreste, die halten sich in getrockneten Pflanzen offenbar erstaunlich gut. Das zeigt eine neue Studie. Einer der Autoren ist der Biologe Henrik Krehenwinkel von der Universität Trier. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie kommt solche DNA von Insekten überhaupt da rein in den Teebeutel?
Zum Beispiel, wenn man eine Raupe beißt in das Teeblatt, die hinterlässt ein bisschen Speichel. Und in diesem Speichel sind Zellen der Raupe. Und diese Zellen beinhalten DNA der Raupe. Das gleiche gilt zum Beispiel für eine Spinne, die Spinnenweben auf dem Blatt hinterlässt. Oder vielleicht auch mal eine Fliege auf dem Blatt gefressen hat und ein kleines Teil von der Fliege abfällt. Und das sind sogenannte Umwelt-DNA-Spuren, die einfach von diesen Insekten als Spuren in der Umwelt hinterlassen werden. Das müssen Sie sich vorstellen, wie der Einbrecher, der bei Ihnen einbricht und im Prinzip an Ihrem Fenster keine Handschuhe anhat, an Ihrem Fenster den Türgriff anfasst. Da kann natürlich die Kriminalpolizei auch mit so einem kleinen Abstrich eine DNA-Spur von abnehmen. Und genau wie das ein Einbrecher bei uns zu Hause macht, macht das ein Insekt auf einer Pflanze, wenn das Insekt mit dieser Pflanze interagiert. Das heißt, es ist auch nicht davon auszugehen, dass man jetzt Hunderte von Insekten in seinem Teebeutel drin hat, dass die Leute sich also einen Insektentee aufbrauen, sondern es sind vor allen Dingen wirklich diese winzig kleinen zellulären Spuren von Insekten.
Es sind also wirklich winzig kleine Reste von DNA. Wie lässt sich das dann untersuchen? Also wie finden Sie heraus, zu welchem Insekt diese DNA gehört?
Wir benutzen dazu die Methode des Metabarcodings. Es gibt sogenannte Barcode-DNA-Sequenzen. Das ist eine Gensequenz, die charakteristisch für einzelne Arten ist. Und was wir jetzt machen, ist mit einer Methode, die heißt Polymerase-Kettenreaktion.
Also PCR, wie man es jetzt auch oft hört, genau. Bei den Nachweisen bei Corona.
Ganz genau, genau das Gleiche, PCR. Und wir benutzen diese PCR, um eben diese winzig kleinen Spuren anzureichern. Bei Corona ist es natürlich nichts anderes. Man ist natürlich nicht als Corona-Patient überladen mit Coronavirus-Partikeln, sondern das ist natürlich im Vergleich zu unserer menschlichen DNA eine winzig kleine Spur. Und das wird genauso, wie wir jetzt die Insekten-DNA angereichert haben, also hochamplifiziert haben, wird das bei einem Corona-Test auch gemacht.
Warum haben Sie das ausgerechnet bei Teebeuteln untersucht?
Wir interessieren uns eigentlich für Interaktionen von Insekten mit Pflanzen. Sie haben sicherlich schon mal vom Insektensterben gehört. 2017 gab es eine erste Publikation, seitdem ist das in aller Munde. Und das hat uns ziemlich schmerzlich gezeigt, wie wenig wir eigentlich über Insekten und ihre Interaktion mit unter anderem Pflanzen wissen. Und um also auch dem Insektensterben entgegenwirken zu können oder zu verstehen, warum Insekten zurückgehen, müssen wir diese Interaktionen natürlich verstehen. Und der übliche Weg wäre, dass wir uns vor eine Pflanze setzen und die Pflanze 24 Stunden lang beobachten und uns aufschreiben, welches Insekt ist auf diese Pflanze geflogen, welches Insekt hat in das Blatt reingestochen. Das ist natürlich extrem aufwendig, wenn Sie sich vorstellen, für 30.000 Insektenarten, da sind Sie eine ganze Weile beschäftigt. Eine getrocknete Pflanzenprobe bzw. eine getrocknete DNA ist sehr stabil. Wenn also eine DNA trocken und kühl und dunkel gelagert wird, dann ist die sehr, sehr lange haltbar. Viel länger als eine übliche Umwelt-DNA-Spur auf einer frischen Pflanze. Und dann ist es natürlich so, dass Tee genau das abbildet. Tee ist eine getrocknete Pflanze, die über Zimmertemperatur dunkel gelagert wird. Und deswegen haben wir Tee ausgewählt. Und dementsprechend ist das eine ganz gute Option, um eben auch unsere Methode zu überprüfen, dass diese Methode auch richtig funktioniert.
Und sie hat funktioniert, sie hat in Teebeuteln funktioniert, aber es muss nicht bei Tee bleiben. Man kann auch, wenn ich sie richtig verstanden habe, alle möglichen anderen Pflanzenreste damit untersuchen, oder?
Und das ist jetzt genau unser Ziel und das versuchen wir jetzt auch. Der Tee war nur der erste Schritt, also um diese Methode so ein bisschen zu optimieren und zu zeigen, dass funktioniert. Wir haben gerade Herbarienproben von einer pensionierten Professorin in Trier bekommen und ich habe einen Masterstudenten, der gerade an diesen Herbarienproben arbeitet und versucht, aus diesen Herbarienproben auch Insektenspuren zu rekonstruieren.
Sagt der Biologe Henrik Krehenwinkel, er konnte Spuren von Insekten-DNA in Teebeuteln nachweisen. Videokonferenzen, die sind für viele Menschen während der Corona-Pandemie zum Alltag geworden. Aber die ganze Zeit auf einen Bildschirm schauen, das ist natürlich nicht dasselbe, wie sich in echt zu treffen. Eine etwas realistischere Interaktion ermöglichen soll jetzt ein neues Robotersystem. Dabei wird nicht nur ein Videobild übertragen, sondern auch Gestik und Mimik. Simon Schomecker hat es für uns ausprobiert.
Im Labor für autonome, intelligente Systeme an der Universität Bonn glaube ich erst, einen Kampfsportlehrer zu sehen. Es ist aber ein Roboter. Ein weißer Umhang verdeckt die Mechanik. Darunter lugen zwei muskulös wirkende Arme samt Händen hervor. Als Kopf dient ein Tablet. Diese Maschine werde ich gleich fernsteuern. Entwickelt haben sie die drei Informatiker Max Schwarz, Christian Lenz und Michael Schreiber. Im April 2021 konnten sie damit das Halbfinale eines Telepräsenzwettbewerbs in Miami gewinnen, erzählt Max Schwarz.
Das heißt, dass ich mit einem Menschen kommuniziere durch den Roboter. Und sobald wir das schaffen, dass die Technik wirklich in den Hintergrund tritt, dann hat man, glaube ich, auch keine Berührungsängste mehr.
Anders als bei bisherigen Telepräsenzrobotern. Also fahrende Flachbildschirme, die weder Menschen ähneln noch darstellen, wie wir kommunizieren. Die Bedienstation, in die ich mich inzwischen gesetzt habe, besitzt wie der Roboter zwei Arme. An deren Enden sitzen Sensorhebel, woran Max Schwarz meine Finger mit Klettbändern fixiert.
Die messen, was der Mensch macht, also welche Bewegungen er durchführt, die werden dann auf den Roboter übertragen. Und andersrum ist es auch so, dass wenn der Roboter etwas spürt, dann wird diese Bewegung hier auch auf die Roboterarme übertragen und der Mensch fühlt das.
Schwarz streift mir eine VR-Brille samt Kopfhörer über. Dadurch sehe ich Michael Schreiber. Er sitzt mit dem Roboter in einem Nebenraum. Über Mikros kann ich mich mit Schreiber unterhalten.
Wir können sozusagen auch die Hände schütteln, auch wenn Ihre Hand gerade noch nicht geht.
Das können wir.
Genau. Sie können ja auch probieren zu boxen.
Die künstlichen Arme lassen sich mühelos in alle Richtungen lenken. Der Roboter im Nebenraum ahmt meine Bewegungen nach, mit einer Zeitverzögerung von nur etwa 100 Millisekunden. Plötzlich aber stoppt die Übertragung, die Gelenke werden stocksteif. Michael Schreiber sagt, dass er das schon erwartet hat.
Wenn Sie zu wilde Sachen mit der Hand machen oder mit dem Arm, wird der Arm gebremst.
Einer von mehreren Sicherheitsmechanismen, die Zerstörungen und Verletzungen vorbeugen. Ich drehe meinen Kopf, was Sensoren an der Labordecke registrieren. So kann ich mich mit dem Roboter umsehen. Max Schwarz.
Der kann sich also wirklich frei in allen sechs Achsen bewegen. Und das ist auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von unserem System.
Mit dem Fahrwerk, bedienbar mittels Fußscheibe, navigiere ich zum Tisch und mache quasi virtuell mit Michael Schreiber ein einfaches Puzzle. Mangels Übung ist das aber ziemlich knifflig.
Also mein Tipp ist zum Beispiel, das zu probieren zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen.
Jetzt will ich selbst sehen, wie es ist, mit so einem Roboter zu kommunizieren. Also übernimmt Christian Lenz die Steuerung und ich setze mich der Maschine gegenüber. Auf dem Tabletkopf erscheint Lenz Gesicht. Es wirkt dank Augen- und Mundbewegungen sehr real, obwohl es das nicht ist. Lenz trägt ja schließlich eine VR-Brille. Das Bild ist ein Avatar. Er rechnet aus einem Video
von dem Bediener, wie er ohne Brille aussieht und verschiedene Grimassen schneidet. Dieses Video wird dann mithilfe eines neuronalen Netzes dazu verwendet, nachher ein möglichst reales Bild darzustellen.
Ich merke, dass Christian Lenz die Technik kennt. Geschickt greifen die künstlichen Hände nach den Puzzleteilen. Und wir können sogar mit Gläsern so tun, als ob wir auf den Versuch anstoßen.
Zum Wohl, auf einen interessanten Nachmittag hier bei Ihnen.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Mein vorheriger Versuch, ein Glas zu fassen und zuzuprosten, wirkte da eher ungelenk. Max Schwarz stellt klar, wenn das Finale des Avatar-Wettbewerbs in den USA ansteht, soll das nicht mehr passieren. Ziel ist,
dass nicht Experten den Roboter steuern, sondern halt Menschen, die das erste Mal mit dem System in Kontakt kommen, dann auch direkt Bediener werden.
Bis Herbst 2022 haben die Bonner Forscher Zeit zu optimieren. Dann reisen sie wieder nach Miami. Sollten sie gewinnen, könnten sie mit dem Preisgeld den Roboter marktreif entwickeln, samt stabilem Datentransfer via Internet. Momentan ist noch eine direkte Kabelverbindung nötig. Vielleicht können dann bald Menschen aus der Ferne eine Konferenz leiten oder technische Anlagen reparieren.
Wenn wir da in die Lage kommen, Dienstreisen zu verringern oder zu vermeiden, dann haben wir, denke ich, schon einen großen Beitrag geleistet.
Simon Schomecker über eine neue Technik zur Kommunikation. Und bei mir ist jetzt Lukas Kohlenbach mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Zunächst geht's um die Affenpocken. Der Erreger des aktuellen Ausbruchs ist überraschend stark mutiert.
Er sei an rund 50 Stellen im Erbgut verändert, verglichen mit verwandten Viren aus den Jahren 2018 und 2019, schreibt ein portugiesisches Forschungsteam im Fachblatt Nature Medicine. Dies sei weit mehr als anhand früherer Schätzungen für diese Art von Erreger zu erwarten gewesen wäre und könne ein Zeichen beschleunigter Evolution sein. Das Forschungsteam untersuchte für die Studie Proben aktueller Fälle aus Portugal. Das Team vermutet, dass Enzyme des menschlichen Immunsystems für die Veränderungen im Genom verantwortlich sind. Ob die Mutationen die derzeitige Verbreitung des Virus begünstigen, ist jedoch unklar.
Manche Schildkröten altern körperlich kaum.
Wenn sie im Zoo leben, kann sich der Prozess des Alterns sogar noch weiter verlangsamen, wie eine Studie eines dänischen Forschungsteams im Journal Science zeigt. Sie haben Daten über das Leben einzelner Tiere in Zoos und Aquarien von 52 verschiedenen Schildkrötenarten untersucht. 80% dieser Arten altern langsamer als der Mensch. Eine mögliche Erklärung dafür könnte im Panzer der Schildkröten liegen. Dadurch sind sie gut geschützt. Sie können ihren Stoffwechsel auf niedrigem Tempo laufen lassen, da sie nicht auf Gefahren reagieren müssen. Durch weniger Stoffwechselprozesse produzieren Schildkröten auch weniger Substanzen, die ihrem Körper schaden könnten.
Die Corona-Impfungen verhinderten weltweit in den ersten 12 Monaten rund 20 Millionen Todesfälle.
Forschende des Londoner Imperial College haben modelliert, wie viele Menschen im ersten Jahr nach Beginn der weltweiten Impfkampagne ohne die Impfungen gestorben wären. Ihrer Modellierung zufolge wären rund 31 Millionen Todesfälle zu erwarten gewesen, statt der 12 Millionen Corona-Infizierten, die in diesem Zeitraum weltweit starben. Somit sei die Zahl der Todesfälle durch die Impfungen mehr als halbiert worden, schreiben die Wissenschaftler im Journal The Lancet Infectious Diseases.
Immer mehr junge Menschen konsumieren Cannabis.
Das ergab eine Analyse der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA. Mehr als die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen habe bereits mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert. Vor 5 Jahren lag der Anteil noch bei rund 36%. Auch jeder 10. der 12- bis 17-Jährigen hat es bereits einmal konsumiert. Gerade im Jugendalter kann der Cannabiskonsum die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen. BZGA-Direktor Martin Dietrich sieht den Anstieg beim Cannabiskonsum daher mit großer Sorge.
Haarbalgmilben könnten bald ohne uns nicht mehr auskommen.
Die meisten von uns haben sie. Kleine, wurmähnliche, langgestreckte Milben, die in den Haarfollikeln unserer Haut leben. Sie ernähren sich dort vom Talg und wagen sich nur nachts aus ihren Behausungen. Für Menschen sind die Haarbalgmilben harmlos. Ein internationales Forschungsteam hat das Genom der kleinen Parasiten näher untersucht. Im Journal Molecular Biology and Evolution schreiben die Forschenden, dass das Erbgut der Milben stark reduziert sei. Im Laufe der Evolution habe die Milbe viele wichtige Gene verloren. Das ist typisch für Parasiten. Weil der Wirt viele Aufgaben für sie übernimmt, verlieren sie im Laufe der Evolution viele Funktionen und Gene. Ein unabhängiges Leben ist irgendwann nicht mehr möglich. Auch die Haarbalgmilbe kann wohl kaum noch ohne uns auskommen. Die Milben haben unter anderem ihr UV-Schutzgen verloren. Darum wagen sie sich nur noch nachts heraus. Auch ihre innere Uhr kann ihnen beim Erkennen der Tageszeit jedoch nicht mehr helfen. Auch diese Gene sind abhanden gekommen. Stattdessen spüren sie, dass wir Menschen das Schlafhormon Melatonin ausschütten.
Sternzeit, 24. Juni. Antares und der rote Mann Wayungari. Gegen Mitternacht steht tief im Süden ein etwas orange-rötlich funkelnder Stern, Antares im Skorpion. Wegen seiner tiefen Stellung fällt er bei uns nicht so auf wie in südlichen Breiten. Für die Aborigines im Südwesten Australiens stellt Antares Wayungari dar, den roten Mann. Der Überlieferung nach ist Wayungari ein äußerst attraktiver junger Mann, der mit roter Farbe bemalt war. Die beiden Frauen seines Bruders Nepeli fühlten sich zu ihm hingezogen. Sie verwandelten sich in Emus und näherten sich der Hütte Wayungaris. Als der herausstürmte, um die Emus zu jagen, nahmen die Frauen wieder menschliche Gestalt an und verführten den jungen Mann. Dessen Bruder sann auf Rache und wollte die Hütte niederbrennen. Die drei flohen. In größter Not rammte Wayungari einen Speer in die Milchstraße und kletterte mit den beiden Frauen in den Himmel. Dort ist er als Antares zu sehen. Die beiden schwächeren Sterne Tau und Sigma Scorpii links und rechts stellen die Frauen dar. Die Aborigines haben den Himmel sehr präzise beobachtet. Ihnen fiel schon vor Jahrhunderten auf, dass der rote Stern im Zeitraum mehrerer Jahre mal etwas heller und mal etwas dunkler leuchtet. Auch dies schlägt sich in der überlieferten Geschichte nieder. Wenn Antares heller als üblich leuchtet, ist Wayungari besonders anziehend. Für die Aborigines ist dieser Stern ein Symbol von Fruchtbarkeit und Wohlstand. Das passt, denn in Australien steht der rote Jüngling Wayungari Anfang September, also zu Frühlingsbeginn, abends fast im Zenit.
Deutschland vor der Energiekrise, das ist gleich Thema hier im Deutschlandfunk. Es geht um Preise, um die Versorgungslage und um mögliche Maßnahmen. Die Einzelheiten gleich hier in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Ihnen noch einen schönen Tag.